Ja, hallo Markus.
Ja, hallo Sven.
Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, ja.
Das war eine coole Folge.
Das war eine coole Folge, ja.
Also Hannelore war vor allen Dingen cool.
Ja, das stimmt. Ich,
ja.
Also tatsächlich der beste Gast, den man sich vorstellen kann für die erste Folge, die man mit Gast macht, oder? Ja.
Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken gehabt, als ich gelesen habe, dass sie ja schon auch ein bisschen Medienerfahrung hat. Aber ich dachte, dann kommt so ein bisschen so Starallüren und so ein abgespultes Programm und so gar nicht.
Und wir treten in den Hintergrund als absolute Laien, meinst du, oder was?
Ja, und dass wir auch so ein Stück weit missbraucht werden. Als ich erzähle jetzt einfach immer noch mal dasselbe, was ich schon hier dem Spiegel erzählt habe und war so gar nicht. Also es war wirklich ein richtig cooles Gespräch.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, die hat auch schon, die hat wirklich schon viele Interviews führen müssen, dürfen, können. Gerade durch ihr, durch diese Kohlekommission. Da war ja wirklich viel hochkarätige Medien da und ja, aber war cool.
Ja. Und trotzdem hat man halt immer auch so den Eindruck gehabt, dass sie die Geschichte oder das, was ihr wichtig ist, einfach nochmal so mit neuen Worten erzählt. Das klang nichts auswendig gelernt, obwohl sie wahrscheinlich einen Teil unserer Fragen auch schon mal gehört hat.
Bestimmt.
Ja. Da sieht man einfach, dass sie auch die, also wirklich ihr Anliegen auch lebt. Und auch diese Begeisterung, wo sie dann mit dem, über den Flughafen gesprochen hat und mit den Löschflugzeugen. Und das sind genau die Geschichten, was ich schon in der nullten Folge erzählt habe, die mich so interessieren. Also wie jemand so begeistert sein kann und sich hinsetzt und sich anguckt, welche Löschflugzeugtypen gibt es.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ich habe mir das im Nachhinein auch mal angeguckt und es gibt ja wirklich beeindruckend, gibt ja sogar bis zur Boeing 747 Löschflugzeuge. Total beeindruckend, aber ich glaube, das Ding kann einmal fliegen, dann haut es unendlich viel Wasser raus und dann braucht es 12 Stunden Wartung oder, Entschuldigung, keine Ahnung, extrem viel. Also das klingt erstmal total beeindruckend. Denkst du, fliegt eine 747 und löscht halt erstmal alles. Aber die Abstände zwischen den Flügen sind halt extrem groß.
Ich habe auch mal eine Doku gesehen über kanadische Löschflugzeuge, wo die Motoren nicht mehr hergestellt werden. Und die hatten dann so 20 Motoren noch in Ölfässern und meinten, ja, also die, mehr gibt's halt nicht. So, wenn ja, die krass. Halt kaputt sind, dann kann sie auch nicht weiterfliegen. Nee, war wirklich eine sehr feine Folge. Es sind auch ein paar Kommentare reingekommen, habe ich gelesen.
Ja, das stimmt. Wir haben einen Kommentar tatsächlich von Conny. Hallo Markus, hallo Sven. Sehr feine Folge. Cool auch, dass ihr Hannelore für die erste Folge gewinnen konntet. Ich kenne sie schon eine ganze Weile. Sie ist hier in der Lausitz eine echte Berühmtheit. Ich hatte selbst schon die Gelegenheit, sie am Rande einer Protestveranstaltung an der Tagebaukante kennenzulernen. Sehr, sehr beeindruckend, was sie tut. Vor allem, wie sie es schafft, das Thema seit Jahren in der Öffentlichkeit präsent zu halten.
Ja,
ja, den Eindruck hatten wir auch. Genau. Die ist engagiert und schon ganz schön lange engagiert da.
Ja. Ja. Und wird auch nicht müde dabei.
Nee, offensichtlich nicht.
Ja, ein paar Fragen sind noch reingekommen. User 1 hat gefragt, hat Hannelore dann eine Website?
Ja, Hannelore selbst hat keine Webseite, aber sie ist in so einem, das haben sie auch gefragt, sie ist in so einem Bündnis, das nennt sich Allianz für Welzo, schreibt sich allianz-für-welzo.de und sie hat explizit darauf hingewiesen, dass man das für wirklich mit Ü schreiben muss, weil sie nämlich irgendwann, das hat sie auch erzählt, da haben sie die Domain, hatten sie auch mit UE, wie sich das so im Internet gehört. Haben sie gekündigt oder auslaufen lassen, weil sie dachten, sie bräuchten diese Internetseite nicht mehr. Und dann stellte sich heraus, sie brauchen diese Internetseite doch. Und jetzt hat die irgendein Fußballverein oder so okkupiert. Und darum haben sie das explizit mit für, mit ü. Ja, haben wir in den Shownotes ersetzt aktualisiert und mit eingetragen.
Ja. Ja. Ja, wir als Nerds finden das auch ziemlich witzig mit dem
ü. Absolut. Ja. Absolut, ja.
Ja. Was haben wir denn als nächstes vor? Gibt es schon Pläne?
Tatsächlich.
Sie haben Post.
Tatsächlich haben wir eine weitere Mail bekommen. Soll ich die mal vorlesen? Die ist von Roland. Hallo, hallo, Roland hier. Wir sind ein kleiner Verein ehemaliger Heimkinder der DDR. In Bad Freienwalde gab es damals ein Kindergefängnis. Ja, wir bezeichnen es tatsächlich so, denn nichts anderes war das. Wir kämpfen für die Rehabilitation der ehemaligen Insassen, die bis heute weder anerkannt sind, noch eine Entschuldigung für jahrelanges Leid erhalten haben. Lass uns doch gerne mal in Fürstenwalde bei uns treffen und wir reden etwas. Gruß Roland Herrmann, Verein Kindergefängnis Bad Freienwalde. Ja, dann führt uns die nächste Reise wohl nach Fürstenwalde.
Ja, krass. Oder? Hast du schon mal was vom Kindergefängnis in Bad Freienwalde gehört?
Nein.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an.
Ja, bis dann.
Bis denn.
Hallo Sven.
Hallo Markus.
Sag mal, wo sind wir denn hier?
Wir sitzen hier in Fürstenwalde beim Roland im Garten. Der Roland hat uns doch eine Mail geschrieben.
Ja.
Und hat uns auf seinen Verein hingewiesen. Sein Verein Kindergefängnis Bad Freienwalde. Genau. Und da haben wir uns beim letzten Mal überlegt, das hören wir uns mal an. Hallo Roland.
Hallo, hallo Sven.
Ja.
Hallo Markus.
Hi. Hey.
Du hast uns eingeladen.
Ja.
Und wolltest uns deinen Verein vorstellen. Erzähl doch mal ein paar Wörter zu dem Verein. Wann habt ihr euch denn gegründet? Und wie kam es zur Gründung des Vereins?
Naja, ich müsste mal ein bisschen eher noch anfangen und ausholen. Das war 92, da fiel meine Madame das auf, hier mit Jungwerkhof, mit Freital, das alles, weil wir hatten da in der Nähe eine Geburtstag, eine Feier. Und ja, sind wir hingefahren zu dem ehemals Jugendwerkhof in Freital und haben den Erzieher dort noch angetroffen. Ich habe auch noch das gefilmt. Und ja, so fing das eigentlich an. Und auf der Rückfahrt von diesem Treffen wollte mein Fräuchen dann unheimlich viel wissen. Mhm. Sie interessierte sich plötzlich, was mit mir passiert ist aus der alten Zeit und das alles. Und ja, und dann fing ich an, erstmal zu erzählen.
Was war denn das für ein Treffen?
Das war Goldene Hochzeit.
Ah, okay. Ja. In Freital.
Nee, eigentlich in Moritzburg. Wir sind von Moritzburg aus, dann haben wir einen Abstecher nach Freital gemacht.
Okay. Und was ist in Freital gewesen?
In Freital war der Jugendwerkhof.
Der DDR.
Der DDR.
Was ist denn ein Jugendwerkhof?
Da wurden alle unliebsamen oder unbeugsamen Jugendliche reingesteckt, sozusagen im Prinzip wie ein Umerziehungslager.
Okay.
Ja. Wie kam es dazu, dass ihr euch den angeguckt habt?
Na, wir waren ja dort in der Nähe. Moritzburg, Freital ist nicht allzu weit.
Ja.
Ja. Und 3 Jahre da drauf sind wir nochmal hingefahren. Da war alles abgerissen.
Okay.
Ja, das stell dir mal vor. Da habe ich aus dem großen Müllhaufen sozusagen und dort noch ein Fußstein gefunden.
Ein Fußstein?
Ja, so ein Straßenstein, der direkt vom Jugendwerk auf Freital stand, also abstammte.
Ja.
Ja. Und den habe ich mir dort eingebuddelt als Ehrenplatz.
Okay.
Ja.
Und wie deine Frau Brigitte, die hier im Off sitzt, die wusste nicht von deiner Geschichte oder wie bis dahin?
Bis dahin eigentlich nicht. Weil das hat ja auch keinen so interessiert, DDR-Bürger und das alles. Und ja, das war alles so, ich sag mal, alte Zeiten.
Okay.
Und viele Leute verdrängen auch sowas. Und aber ich sagte mir, warum sollte ich das verdrängen? Ich rede offen darüber.
Und wieso hattest du bis zu dem Zeitpunkt noch nicht davon erzählt?
Das hat sich irgendwie noch nicht irgendwie ergeben. Ich meine, durch die Medien und das alles, das ist ja auch geschützt. Ja? Die Medien berichten ja über solche Sachen ja nichts. Das musst du dir, Sven, ja mal so vorstellen. Verstehst du? Das ist sogar heutzutage noch so, dass von den Medien her fast nichts berichtet wird. Und wenn sie mal ein Interview mit mir machen, was sie hier, was wir sich den ganzen Tag drehen. Da kommt denn, ich sag mal, wenn ich eine Minute eine Nachrichten kriege, Na, dann bin ich aber schon stolz. Verstehst du? Aber der Sportverein, da berichten sie, sag ich dir, 10 Minuten lang vom Kajakfahren oder was weiß ich. Mhm. Ja? Und das liegt daran, weil viel zu viele Leute, die haben in der DDR-Zeit studiert. Das sind die Leute, die jetzt so auf die ganzen Ämter sitzen. Und im Prinzip, die Ämter haben sich damals zeitlang rausgeredet, na, der ist ja aus dem Westen, der ist ja aus dem Westen. Das stimmt ja nicht. Der ist von den einen Ort in den anderen, der andere ist von den Orten in den. Und das war alles. Ja? Ich meine, die können ja nicht die ganzen Ämter hier mit die Westleute vollmachen. Das geht ja auch nicht. Die würden ja drüben fehlen. Ja, so einfach. Und genauso mit den Herrn Stelter. Aber da kommen wir später noch drauf. Da
kommen wir später zu.
Ja.
Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, dass in den Medien so wenig über Jugendwerkhof berichtet wird. Andererseits, es gibt ja viele Opferverbände, SED-Diktatur, es gibt den Gedenkstein in Lichtenberg für die Opfer des Stalinismus. Ja. Da wird ja viel gemacht und dann gibt es ja auch so Vorzeigehäftlinge, sage ich mal, und die Geschichte von Robert Havemann, das ist ja alles sehr präsent, aber so die Geschichte von Jugendlichen ist nicht so präsent. Woran liegt das?
Na, wie ich das gesagt habe. Ich meine, ich bin durch Robert Havemann in Jugendwerkhof Reiter gekommen. Mhm. Und das liegt doch nur alleine an die Medien. Weil die ganzen Leute zu DDR-Zeit studiert haben. Und die wollen sich nicht die Blöße geben. Mhm. Verstehst du? Das ist eigentlich das Hauptkriterium. Und die ganzen Medien, die richten sich ja auch denn nach der Politik.
Ja. Mhm. Du hast jetzt gesagt, du bist wegen Robert Havemann in Jugendwerkhof gekommen.
Ja.
War dir denn, bevor du in den Jugendwerkhof gekommen bist, der Begriff Jugendwerkhof bekannt? Wusstest du, was da auf dich wartet?
Ja. Ja, das wusste ich.
Kannte man das in der DDR? War das klar, dass das, was das ist?
Da müssen wir aber auch vom Erzählen her ganz anders anfangen. Ich meine, diese Frage würde ich euch später beantworten. Mhm. Beziehungsweise die Frage würde sich ja denn von selbst beantworten. Wir fangen mal so an. Ich war 8, 9 Jahre alt. Da hat sich meine Mutter scheiden lassen von meinem Vater. Mein Vater war Berufskraftfahrer.
Du bist hier in Fürstenwalde aufgewachsen.
Hier in Fürstenwalde, ja. Na klar. Berufskraftfahrer und Schlosser und ganz normal. Und meine Mutter hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als wie sich mit einem Kaderleiter zu verbinden von Statron. Ja, Name kann ich ruhig sagen, Wolfgang Schneider, weil der ist ja schon tot. Ja, und das war, der war Mitglied vom ZK, der SED. Also, wisst ihr schon, was los ist? Ja, somit auch Waffenträger.
Mhm.
Ja, und naja, unten, wir haben da ein Mietshaus gewohnt. Und unten hatte auch noch die Schuldirektorin gewohnt, von der O2.
Von deiner Schule?
Von meiner Schule. Und ist ja klar, Eltern, Kontakt und zack und logisch, ja. Und irgendwie spürte ich das auch, das Verhalten der Lehrer mir gegenüber. Dazu kam noch, ich war dann damals 13 Jahre alt, meine Oma aus Bad Sarrow.
Hast du nicht gerade gesagt, 8 Jahre, als sie sich hat scheiden lassen?
Ja, als sie haben scheiden lassen.
Achso, aber den neuen Mann hatte sie erst später dann, so wie?
Naja, den hat sie gleich nach der Scheidung gehabt.
Okay.
Also, glaube darum ging es ja auch. Ja. Ah, ist mir egal. Aber mit 13 hat meine Oma eine stattliche Summe erbt. Ja, und zwar von Minden-Westfalen, eine Fleischfabrik.
Okay.
Das war ich ja hier, das Haus, das Anwesen. Ja. Ja, ist so.
Und das große Auto im Hintergrund,
das hat mir das Gericht bezahlt. Ja.
So. Trotzdem eine fette Karre.
Naja. Und jedenfalls, Intershop war mein zweiter Laden. Also, Levi's Hosen, Levi's Jacke. So bin ich zur Schule gegangen. Ist ja logisch, dass ich da Ärger kriege. Da hatte ich meinen ersten richtigen Ärger, weil ich mich nicht so sozialistisch konform.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt hier ungefähr?
Na, ich war 13.
Jo, da müsste ich jetzt und nachrechnen.
Ja.
Ach, kann ich nicht. Wie alt bist du denn?
78 war das.
Ah, siehste.
So.
Danke.
Bitte. Und die haben sich da, ich sag mal, sehr aufgespielt, ja. Na, jedenfalls, das ging dann so weit, bis ich 14 war. Das war dann 79. Und das ging gar nicht mehr gut. Ich bin früh aufgestanden, ich habe meine Mappe genommen, hab Schüsse gesagt, geh zur Schule, ja, bin nach unten, die Mappe im Keller geschmissen, mein Fahrrad genommen, meine Angel genommen, bin ich zur Spree gefahren, bin ich angeln gegangen. Ich meine, in diesem sozialistischen Staat noch irgendwas lernen, hatte ich keinen Bock. Schon ja nicht mit dieser, ich sag mal, Brut von Lehrern.
War das schon immer deine Einstellung?
Nee. Die haben mich dazu geformt.
Okay. Ja?
Wegen Westklamottenverbot und das alles. Und ich habe einen Pelikanfüller gehabt, da haben sie mir geklaut in der Schule und Filzstifte von drüben und alles. Ich habe da ja nicht mehr mitgenommen.
Und warum hast du die Sachen benutzt? Aus Protest oder aus Überzeugung oder weil du die gut fandest?
Na, ich fand die gut. Und die waren besser wie unsere Ostsachen.
Also war jetzt noch kein politisches
Nein.
Aufgebaren von dir.
Nein. Oder?
Okay.
Das weißt du nicht. So. Und ich wusste auch nicht, was war Heim oder sonst so irgendwas. Mhm. Heim, ja, wo man Leute da ohne Eltern oder was weiß ich. Verstehst du? Ja. Und die Jugendhilfe kam dann durch meinen Schulgeschwänzen in das Spiel. Und dann haben sie, ja, hin und her und das alles. Ja, wir stecken dich dann in Heim. Würdest du denn heimgehen? Ja, habe ich gesagt. Mhm. Denn hier halte ich das zu Hause nicht mehr aus, mit die Lehrer auch nicht. Probier ich mal ein Heim. Ist mal was Neues.
Das heißt, du warst ja damals 14?
Ja.
Was wäre denn gewesen, wenn du Nein gesagt hättest, dass du nicht in Heim gehst? Also war das schon nicht deine Entscheidung oder war das nur eine Proforma-Frage?
Das war eine Proforma-Frage. Mhm. Ich habe mal nur gewundert, ich habe gesagt, na, ich muss ja wenigstens Tasche packen, hier wegen Sachen mitnehmen. Nein, kriegst alles neu. Mhm. Ja, gut, okay. Ich runter. Erstmals Vertrauen gehabt, ja.
Und haben sie dich gleich am ersten Tag, wo sie die Freistädter mitgenommen?
Ja, die haben mich ein Auto reingesetzt, sag, ja, wir machen Spazierfahrt zum Heim. Mhm. Wunderbar. Ja. Und dann sind wir dort angekommen. Und da wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Da ging plötzlich eine große Schleuse auf. Und guck mal hier. Und dann standen wir da mitten auf dem Hof.
Das ehemalige Gefängnis.
Das ehemalige Gefängnis.
Ach, dann ging es nicht nach Freital.
Nein.
Dann ging es nach Bad Freienwalde.
Nach Bad Freienwalde. In das ehemalige preußische Gefängnis, was 1912 erbaut worden ist. Ins Amtsgerichtsgefängnis. Das Amtsgericht hatte damals die ganze Seite alles mit Milchglas zugemacht. Ja. So war die DDR gewesen.
Das war ja,
und da war ich sprachlos.
Das war ja bis in die 60er Jahre ein Gefängnis und dann ist es dieses Durchgangsheim geworden. Hat man da irgendwas drin verändert oder war das von innen noch ein Gefängnis?
Das war genau so, wie 1912 erbaut war.
Ich wüsste auch nicht, wie ich mir ein Durchgangsheim vorstellen sollte. Hört sich auch komisch an.
Wie muss man sich denn ein Durchgangsheim vorstellen? Oder was ist denn die Idee von einem Durchgangsheim?
Dass du dort reinkommst, längstens 14 Tage und dass die Jugendhilfe dann entscheidet, was mit dir weiter passiert, wo du hinkommst, ob du da in ein anderes Heim kommst oder in Jungberghof oder sonst wie oder raus oder was weiß ich.
Ja. War dir da klar, dass es ein Fehler war, ja zu sagen, dass du ins Heim gehst?
Ja, das war mir klar.
Was hast du dann gemacht?
Ja, erstmal waren meine Jeans und alles weg. Ich hatte da diese Heimlumpen an. Ey, das ging gar nicht.
Und waren da auch andere Kinder? Oder hast du die gesehen oder waren die in ihren
da
Zellen?
Da waren noch andere. Mhm. Und vor allem, da war einer, der war so 2,5, 3 Jahre alt. Ah. Der hat durch die Flurgitter durchgepasst. Stell dir das vor. Ja. Da waren die Gitterstäbe so. Und da hat er mit dem Kopf, zack, ist der durch. Dann ist der zur Mädchenstation runter. Weil wir waren ja oben Schüler.
Mhm. Ja. Da war also ein dreijähriges Kind im Gefängnis.
Ja. Ja, drei, ja, das ist das Jüngste.
Ja.
Ansonsten 6-Jähriger, 9-Jähriger und alt 8-Jähriger, alles Mögliche.
Gut, aber war ja, wie du gesagt hast, maximal 14 Tage.
Ja, maximal 14 Tage.
Wie lange war es bei dir?
Halbes Jahr.
Woran lag das, dass du so lange da warst?
Nach circa einem Monat hatte ich eine Fluchtchance ergriffen, hab die auch genutzt und bin dann raus mit Dietmar Busse zusammen. Aber wir wussten nicht, wie nun weiter. Nach Hause konnten wir ja nicht, ist ja klar. Die Bullen wollen uns sofort da wieder zurückbringen. Also haben wir Bungalows geknackt. Wir mussten noch was essen. Wir mussten diese Klamotten loswerden. Ja.
Und was war das denn für Klamotten? So richtig, ich stelle mir gerade so schwarz-weiße Sträflingsklamotten vor.
Lumpen. Im Prinzip, du hast Lumpen gekriegt aus dem Sack. Egal ob Jungen oder Mädchenbluse oder sonst so was. Hier, passt. Verstehst du? Mhm. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Ja, das mussten wir ja loswerden. Wir mussten uns ja neu einkleiden und das alles. Na, ist ja scheißegal. Nach 3 Tagen haben wir Schnurze voll gehabt, haben wir aufgegeben. Da waren wir allerdings schon in Mülrose. Wir haben uns da den Bullen gestellt. Na, die Bullen natürlich gesagt, zu uns aufgegriffen. Ja. Ach, hör auf, alles so weit. Na, jedenfalls bin ich zurückgekommen nach Bad Freienwalde. Ah, im April hatte ich dann meine Gerichtsverhandlung. Und dann wurde ich zu 1 Jahr Zuchthaus verurteilt.
Wegen der Flucht.
Wegen der Flucht und weil ich das da gemacht habe. Ja. So, stell dir mal vor, ich würde in ein vernünftiges Heim gekommen wäre, also zurückgebracht worden, ja. Dann wäre das ja nicht möglich gewesen. Das hat sich alles ja nur ergeben aus dem Umstand, dass es mir so scheiße da drin ging.
Mhm.
Ja? Stell dir vor, du kriegst keinen Besuch. Gar nichts.
Ja. Ach, allein die Tatsache, dass man jemanden mit 14 Jahren in Gefängnis steckt, ist ja eigentlich schon unglaublich. Und dann noch in so einem, wirklich, wo man dem Gebäude schon ansieht, dass es ein Gefängnis ist.
Ja, mein Zellenkamerad, André Pahl, der war 8 Monate da drin. Weil der von seinem Kinderheim abgehauen ist und der mal zu seiner Oma wollte. Da haben sie dort 8 Monate zur Bestrafung eingesperrt.
Und dann bist du verurteilt worden, was hast du gesagt, 1 Jahr und?
1 Jahr Zuchthaus.
1 Jahr Zuchthaus. Dann warst
in
du,
Halle.
Da warst du 14 oder da 15.
Da war ich 14. Ey, ich stand kurz vor meinem 15. Geburtstag.
Mhm.
Da bin ich aber erstmal für 1 Monat in eine JVA Frankfurt-Oder gekommen.
Mhm.
Und da war ich mit 7 anderen Häftlingen, also mit mir 8, waren wir da auf einen Zellentrakt untergebracht, also in ein großes Schlafraum. Und das war Luxus. Ich hatte Toilette, ich hatte Wasser. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Das gab es in Bad Freienwalde nicht, oder was?
Nee, da gab es nur einmal mit einem Deckel für den Notdurf, mehr nicht.
Okay, das ist ja...
Ja. Stell dir das mal vor.
Und dann warst du da mit anderen Gefangenen zusammen?
Ja, und da hat Barney mir das erstmal erklärt, wie das ganze System funktioniert und das alles. Und weil Barney war ein, ein Schwerverbrecher, ein UVB.
Mhm.
Unverbesserlicher.
Ein Unverbesserlicher, UVB. Ja. Okay.
Ja. Und der hat mir so Tipps gegeben und das alles. Und das war auch richtig gut und interessant. Habe ich auch befolgt gehabt.
Ja. Was denn für Tipps? Wie man sich verhält
Knast,
oder was?
Ja, Knasttipps und das alles.
Was ist denn
das? Ja, du, ich dir das alles erkläre. Ja. Da sitzt du bis morgen noch hier. Ja,
okay.
Also ich hatte kein Fleischhemd mehr an. Ich hatte ein braunes Hemd. Ich hatte Offizierskleidung. Ich hatte Springer, Schnürstiefel.
Im Gefängnis?
Ja, im Gefängnis. Mhm. Und ich hatte einen Haufen Geld, weil ich ein Tabakgeschäft eingestiegen bin. Ja. Ich sag mal, heute machen sie sowas hier mit Drogen oder sonst so irgendwie was. Ja.
Aber war dir damals schon klar, dass es eine unverhältnismäßig harte Strafe ist für so ein paar Laubeneinbrüche, ein Jahr Zuchthaus?
Ja, das hatte mein Anwalt damals auch gesagt. Normalerweise hätte eine Bewährungsstrafe ausgereicht. Mhm. Ja. Beziehungsweise, dass ich Sozialstunden arbeite oder sonst so irgendwas. Ja, das war schon damals, das war die DDR. Ja, wer nicht passte, zack, der musste weg. Mhm. Ja. Na gut, ist ja egal. Gut, dann bin ich entlassen worden aus Halle. Mhm. War schön, die Freiheit zu genießen. Für ein halbes Jahr. Naja, und dann ging die Scheiße schon wieder los, wegen Schulschwänzen und das alles. Und mit Sozialismus komme ich sowieso nicht klar und das alles. Naja, die Jugendhilfe hat dann sich nochmal zusammengerabbelt und hat mich ins normale Heim gegeben. In Buko. Mhm. Und bin ich dort erst zur Schule gegangen. Die Lehrer sind mit mir nicht klar gekommen. Ich war ja damals schon 16, also ich konnte ja rufen. Ich hatte meine Zigaretten offiziell hier im Hemd drin. Ja, und das haben die dort auch nicht gerne gesehen.
Mhm. Das heißt, da bist du wieder angeeckt.
Da bin ich wieder angeeckt. Ah, und dann bin ich Hauptlager nach Münchenberg gekommen. Also bei Sieversdorf sozusagen, kurz vor Münchenberg. Und ja, dann hatten wir Rias gehört und haben wir gehört hier von Tod von Robert Havemann. Ja, dann haben wir uns einen Trauerflur gemacht.
Wusstest du da schon, wer Robert Havemann ist?
Da wusste ich das schon, durch Rias. Mhm. Wurde ja auch verbreitert, auch die Lebensgeschichte und so. Trauerflur angesteckt, R. Havemann. Ja. Jeans an, schwarze Jacko an, Lindenerschuh drauf, so muss zur Schule gegangen. Ja, das ist ja logisch. Meldet sich doch die Stasi. Genau. Also bin ich von da abgehauen.
Hast du das drauf angelegt, dass sich die Stasi meldet?
Ja, im Prinzip schon. Mhm. Aber bin dann nach Fürstenwalde gegangen zur Jugendhilfe und hab drum gebettelt, ihr steckt mich doch in die Jugendwerkhof und bringt mich so weit wie möglich weg. Nicht, dass die Stasi mich hier wegfängt. Mhm. Und dadurch bin ich nach Freital gekommen. Und da habe ich mein innes Jahr im Freital abgesessen. Mhm. So einfach ging das. Ja. So, nun mal jetzt was anderes. Das heißt, ihr fragt euch jetzt so das Thema Verein. Das war ja eigentlich euer Hauptanliegen, beziehungsweise mein Hauptanliegen. Deshalb habe ich euch eingeladen. Will ich schon mal was dazu erzählen. Das war, glaube ich, 2006. Da kam mein Fräuchen dann von der Arbeit. Und die hatte dort einen Intensivpatienten. Also den hat sie dort richtig gepflegt und gemacht und das alles. Und das war auch so ein Staatsuntreuer, so ein Unbequemer, ja. Der hatte 7 Jahre in Bautzen gesessen. Ja. Der kriegte die Zeitung Der Stacheldraht. Und da im Stacheldraht war genau in der Mitte ein Riesenartikel über Torgo.
Ein anderer DDR-Knast.
Naja, das ist was für Jugendliche. Mhm. Das ist, war eigentlich ein schlimmer DDR-Knast für Jugendliche, die sich im Jugendwerkhof nicht haben brechen lassen. Und dann habe ich mir das ganze Ding mal durchgelesen und dann habe ich gesagt, das ist ja original Bad Freienwalde. Mhm. Und daraufhin fing ich an, mich zu erkundigen über einen Rechtsanwalt und das alles, wie man da machen kann, was man da machen kann, halt. Ich habe Opfernrente beantragt und das alles. Opfernrente beantragen. Ja, also das war dann 2009. Ja, das wollte das Gericht dann nachher auch nicht mehr akzeptieren. Aber da komme ich später dazu.
Das war ja dann schon 15, 20 Jahre nach dem Mauerfall. Hat sich in den 15, 20 Jahren nach dem Mauerfall mal jemand...
Wieso 15, 20 Jahre? 2009.
2009, 1920, 1990.
Das waren 10 Jahre.
2009?
Ja.
Von 90?
Ach so, ja, nee, das ist 89, 20,
da können wir uns auf einigen.
Ja, ja, gut, okay.
Hat sich denn in den 20 Jahren dazwischen, du bist ja dann wieder nach Fürstenwalde gezogen, oder?
Ja.
Hat sich denn in den 20 Jahren mal jemand bei dir gemeldet? Ein Aufseher aus dem Kindergefängnis, ein Richter, ein Staatsanwalt und sich irgendwie bei dir entschuldigt für das, was dir angetan wurde?
Jetzt zum Schluss, der Richter Marquardt, der hat 7-mal mindestens bei mir zu Hause angerufen. Mit den Heiko gelacht über die ganze Scheiße.
Was heißt jetzt zum Schluss? Jetzt neulich oder was?
Vor meiner Rehabilitierung.
Mhm.
Weil ich bin ja nun rehabilitiert worden. Aber wie gesagt, das Gericht wollte das alles nicht akzeptieren. Die wollte ja auch meinen damaligen Antrag auf Opferentschädigung auch nicht akzeptieren. Verstehst du?
Ich hätte jetzt gedacht, dass das alles automatisch geht. Also ich meine, das ist halt so, einen 14-Jährigen in ein Gefängnis zu stecken, das ist ja offensichtliches Unrecht. Aber ja, du musstest das erst beantragen.
Und ich musste das damals erst beantragen.
Mhm.
Und das Gericht wollte mir das erst mit der Rehabilitierung bezahlen.
Mhm.
Die wollten nicht zurückliegend bezahlen. Aber ja, ich habe diesen alten Antrag zu Hause gehabt. Ich habe sie in Kopien geschickt. Ich glaube, die haben ihn schön abgekotzt darüber. Ja, da konnten sie mir dann mit eben 60.000 Euro nachzahlen.
Rehabilitierung bedeutet was?
Momentan 330 Euro jeden Monat.
Nee, aber zusätzlich. Auch von der Bundesrepublik eine Entschädigung für
Erlittenes Unrecht zu DDR-Zeiten, Erlittenerhaft und sowas alles.
Okay. Ja, auch da hätte ich gedacht, sowas
ja
halbautomatisch vielleicht funktionieren müsste.
Ja. Aber du hast jetzt gesagt, ihr habt ja dann den Verein gegründet.
Mhm.
Und von 1990 bis zur Vereinsgründung ist ja relativ viel Zeit vergangen.
Ja.
Hast du das Thema dann weiter für dich verfolgt oder,
ja,
oder warst du zufrieden, dass es so abgeschlossen ist?
Nee, ich war beim Landgericht, hab da diese Anzeige gemacht sozusagen und dachte, es ist eigentlich auch ein normaler Verwaltungsakt und wird bearbeitet, zack, weiter oder was? Nee. Die Sauhunde waren ja sowas vom frech gewesen. Ich hab das schriftlich da. Was Freienwalde alles, diese Unterkunft, das war nicht so. Ich lüge. Und sonst noch was, nicht alles, haben sie mir geschrieben.
Was macht das mit dir, wenn du, also du hast es ja selber erlebt?
Die haben mich dadurch herausgefordert.
Mhm.
Also bin ich im Widerspruch gegangen. Oberlandesgericht. Dachte, na, die werden sich drum kümmern. Pustekuchen, kannst du vergessen. Da habe ich eine Verfassungsbeschwerde geschrieben. Die wurde zur Entscheidung nicht angenommen. Da gibt es einen Sonderparagrafen, ja, Verfassungsbeschwerde kann unter Umständen nicht angenommen werden. Warum? Aber ist uninteressant. So, dann habe ich mich an den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gewandt. Mit den Anliegen, ich habe ihm meine Situation erklärt, wie es früher war, etc. und das alles. Und Horst Köhler hat gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Und hat das Ganze vor das Landgericht Frankfurt Oder wiedergebracht. Wieder abgelehnt. Oberlandesgericht, wieder abgelehnt.
Also, ohne Begründung oder wie? Du weißt
ach,
nicht,
na, weshalb? Die Begründung kann ich dir raussuchen. Da kannst du dir den Hintern mit abwischen.
Ja, danke, dann. Nein.
Ja. Naja, was da drin steht, solche Leute, die müssten eingesperrt werden. Die laufen hier frei rum. Das gibt es doch ja nicht. Sag ich mal. So. Ah,
ich verstehe es tatsächlich immer noch nicht. Es ist doch ganz offensichtlich, dass du damals 14 warst und das Gebäude konnte man sich ja auch noch oder kann sich ja immer noch angucken.
Ja.
Da sieht man doch, also egal, was die rechtliche Grundlage dafür war und, man sieht doch einfach, dass es ganz offensichtlich Unrecht ist,
ja,
einen 14-Jährigen da einzusperren.
Ja. Auch ein Dreijährigen oder ein Sechsjährigen oder ja, ist es scheißegal, ja, verstehst du? Ja. Überhaupt, das ganze Ding war Unrecht.
Mhm.
Und die ganze Unterkunft. So, und darum habe ich ja gekämpft. Jedenfalls, ich habe mir dann gesagt, Mensch, Hermann, ich mache hier doch irgendwie total was verkehrt. Mein Anwalt hat immer drauf gedrungen, ich soll Namen sagen vom Frühjahr oder so. Aber ich wusste nicht einen Namen.
Verstehst du? Was für Namen? Von bedeutenden Leuten oder was?
Nee, die da drinnen waren, im Bad Freienwalde.
Ach so.
Da waren wir ja neuer Kindverein. Und
damit ihr mehrere seid.
Damit wir mehrere sind, dass wir eine bessere Chance haben, überhaupt angehört zu werden. Und dass eine Klage dadurch Bestand hat. Nee, ich wusste wirklich nicht einen Namen. Wiss ich nicht, das Unterbewusstsein oder was, hat das verdrängt oder was?
Ja, nach 20 Jahren.
Ja.
Und dann hast du aber die Rehabilitation, hast du aber alleine durchgekämpft, mit deinem Anwalt zusammen.
Nee. Mein Anwalt ist dann zu alt geworden, der hat dann aufgehört. Ist dann wirklich in Pension gegangen, sozusagen. Und ich habe dann alleine weitergemacht. Ich habe dann jemanden gefunden in Berlin, der war bei der UKG.
Bei der was?
Bei der UOKG, das ist die Union der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaften. Mhm. Da habe ich mich mal kundig getan und bin dorthin gefahren und habe mich dort vorgestellt. Das und das ist mein Anliegen. Und dann bin ich dort in der UKG mit aufgenommen worden. Ja.
Und in welcher Form haben die dich dann unterstützt?
Die haben mich sehr viel unterstützt. Ich meine, da gab es auch Rechtsberatung und sowas alles und mit Anwälte und alles und Tipps und sowas alles. Und ja, jedenfalls, ich bin auf mehreren Bundeskongressen gewesen. Ich war auch öfters in Potsdam gewesen und das ganze Thema hatte mich wirklich interessiert. Und im Prinzip gab es dann eines Tages Herrn Jan Neitzig aus Magdeburg, der hatte sehr viel geforscht und das alles. Und der meinte dann eines Tages, du, ich habe jemanden gefunden, der war in Bad Freienwalde, vielleicht kennst du den auch. Ja, sag mal, wie heißt denn der? Bin ganz interessiert. Was sagt der da zu mir? André Pahl.
Da fiel's ja wieder ein.
So, das war wie ein Schleier. Ja? Ich konnte dir sagen, dass er ein Kreuz hier auf dem Arm hatte, sogar mit dem Fehler von der Tätowierung. Mhm. Wusste seine Haare, zack, blonder und Dings, das war mein Zellenkamerad gewesen. Stell dir das mal vor. Das hat er so wie Knack gemacht, zack, und da ist es. Mhm. Ja, und dann haben wir hier zusammen mit Fräuchen und so Ratschlacht, wie und was. Ich mit der UKG auch zusammen. Und so kam es denn, dass wir den Verein gegründet haben. Da waren wir erst noch 3-4 Leute, 5. So. Und dann fing das alles an zu wachsen. Dann hat der Neitzig wieder, du, ich kenne ihn, der ist da und da, der war um Bad Freienwalde. So. Und so fing an, der Verein zu wachsen. Ja. Weil im Prinzip 3 Leute braucht man, um einen nicht eingetragenen Verein zu gründen. Mhm. Und das sind die wenigsten.
Was war denn das Ziel, als ihr den Verein gegründet habt? Was wolltet ihr dann erreichen mit dem Verein?
Unsere Gerichte mal hier in den Arsch treten. Mhm. Ja, ne, ist so. So. Und durch die UKG habe ich auch Silvia Wehling kennengelernt, die Menschenrechtszentrum in Cottbus. Dort leitet, also so ein ehemaliger Knast und alles. Und Silvia hat mir die Möglichkeit gegeben, ein großes Schild anzufertigen. Im Prinzip hier Flyer, wo hier alles so drinne steht, diese Hauptsachen und das alles, das ist auf diesem großen Schild dort erklärt.
Ja.
Ja. Und das Schild ist 1x2 Meter, wetterfest. Und mir ist es gelungen, den Justizminister Ludwig einzuladen, dorthin. Ja, und unser Vorsitzender, Herrn Dieter Dombrowski von der UKG, der hat sich den auch angenommen und Rundgang gemacht dort und das alles. Und also das hat den Justizminister doch schon ganz schön beeindruckt. Der Justizminister hat dann nur noch irgendwann, ich meine, ich saß mit Katrin Begon, unsere Liedersängerin, ja, wir saßen da einfach, eine Flasche Bier, so, oh, Prost, Herr Minister Ludwig. Ja. Ich dachte mir, Mensch, du alte Pfeife, du kannst doch gar nichts, verstehst du? Aber da steht er plötzlich da und macht so. Das heißt, erhobenen Daumen vorm Bauch, sodass es keiner sieht. Ich dachte, oh, was ist denn jetzt mit denen los? Und was? Daraufhin hat sich dann Richter Marquardt gemeldet. Und dann haben wir telefoniert. Ist ja auch nicht so oft und so häufig. Ja, und dann haben wir alles abgequatscht. Ja.
War denn dem Richter Marquardt bewusst, was er dir angetan hat?
Nee. Also ihm ist bewusst, das waren, ich weiß nicht, ob Marquardt aus Osten oder Westen war oder was, jedenfalls das war ein neuer Richter beim Landesgericht in Frankfurt-Oder.
Mhm. War ein neues Gesicht. Das war so niemand, der dich damals in irgendein Heim verfrachtet
genau.
hat.
Okay. Genau. So. Und der hat sich dann dafür eingesetzt. Ich musste dann als Zeuge hin, dass ich André Pahl kenne und dass ich den in Bad Freienwalde, dass es mein Zellenkamerad war im Prinzip. Mhm. Ja, habe ich ausgesagt, ist ja logisch. Ja. Und dann kam eine Rehabilitierung und alles ganz gut abgelaufen und alles.
Und wann kam die Rehabilitierung? Wann war das? In welchem Jahr?
Vor 2 Jahren kam die Rehabilitierung.
Oh, das ist ja noch gar nicht lange her.
Nee, das ist noch gar nicht lange her.
Das hat also ganz schön lange gedauert.
Ja, und dann mit dem Geld, das hat ja dann eine ganze Weile gedauert, wa? Wie gesagt, erst mit der Rehabilitierung, ab da an wollten sie mich. Aber meine Antragstellung von 2009, das wollten die noch nicht wahrhaben. So, aber leider Gottes mussten sie das. Ja. Ich hatte Zeit. Ich weiß, das Geld liegt da, liegt bereit, das wartet auf mir. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, mit Zinseszins. Ja, und das haben sie mir auch mit Zinseszins bezahlt.
Wirklich, okay.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nee, wo hier Nullzinspolitik bei uns war und das alles. Nee, haben sie richtig mit Zinseszins bezahlt.
Ja. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, als diese Gedenktafel eröffnet wurde.
Ja.
Was war denn das für ein Gefühl für dich? Einerseits so die Tafel dort zu sehen und mal dieses öffentliche Bekenntnis dazu, ja, hier ist Unrecht passiert und du bist ein Opfer. Und auf der anderen Seite auch zu sehen, da ist das Gebäude, was im Grunde dein Leben ja komplett verändert hat.
Ja, und sogar noch einen Schritt zurück, was denn für eine Gedenktafel?
Ja, das ist, da muss ich auch wieder ausholen. Wir haben ja öfters Veranstaltungen gemacht, das heißt, ich habe hier mit dem Fernsehen, mit dem OAB und ach, mit RBB und Dings und alles, wir haben ja so öfters mal gefilmt und das alles, wie gesagt, ganz kurz wurde nur was in den Nachrichten gebracht und alles. André Pahl ist dann auf die Idee gekommen, ja, das ist in den Ehenflyer drin, hier in dem. Hat ein Schild gemacht hier, Kindergefängnis, Insassen. Mhm. Der denkt nicht lange dran. Ja. Die sind dann Kaffee trinken gegangen, als sie wiederkamen, war das Ding weg. Ja. Naja. Also Bettlaken rangehangen und so sind die ganzen Bad Freienwalder immer noch. So, also ich mich dort, ich sag mal, engagiert mit den Gebäuden. Ich wollte denn, dass dort eine Gedenktafel rankommt, an dem Gebäude. Das hätte 30 mal 30 Zentimeter sein können, Hauptsache ein Tafelchen, da sind wir, hier war mal ein Kindergefängnis. Mhm. Nein, da führte kein Weg ran. Weil die Firma Hermann und Becker das übernommen hat, das Gebäude, das hat sie ganz billig für 70.000 Euro geschossen. Den ganzen Platz, das Gebäude, für 70.000 nur. Wir wissen, was sie da überhaupt bezahlt haben. Oder was. Mit denen gibt es keinen Kontakt. So. Und ich habe mich dann durch die UKG und durch andere Leute, Beziehungen und so, alle, ich sag mal, politische Berater, sind wir zu den Landrat nach Märkisch-Oderland gekommen. Dort bin ich aufgetreten, auf so eine Veranstaltung. Habe ich kurz mal was gesagt, die waren baff. Ja. Und der Landrat Gernot Schmidt, den hat das wahrscheinlich gefallen. Also haben wir uns dann verabredet mal bei ihm persönlich. Tasse Kaffee trinken und so, mal drüber reden und was wir machen können. Und Gernot Schmidt, dann kam dann auf die Idee, ist ja weit, wenn die euch in das Gebäude nicht lassen, der Bürgersteig gehört doch Märkisch-Oderland. Wir setzen einfach eine große Mahntafel hin und das auf dem Bürgersteig. Ja. Cool. Also das hier in den zweiten Flyer. Ja. Ja. So sieht das jetzt so aus. Mhm. Eine richtige Mahntafel.
Zweimal ein Meter, würde ich sagen, steht auf dem Bürgersteig, ja.
Genau, genau.
Mit vielen Blumen und vielen Leuten drumherum.
Ja. Und das ist eine schwarz,
krass,
schwarz matte, also schwarz glänzend polierte Edelstahlplatte. Und davor, ein paar Zentimeter, ist ein Gitter. Also, wenn du jetzt davor stehst, siehst du dich selber in dein Spiegelbild als Eingesperrter. Oh. Das hat eine Wirkung.
Ja. War das auch so geplant?
Das war so geplant mit Axel Anklam. Der ist leider verstorben an Krebs vor heute Jahr. Und ja.
Das war ein Künstler aus Bad Freienwalde.
Ja, das hat eine, ich sag mal, über ein Jahr gedauert, das zu entwickeln und das alles. Ja. Und jetzt steht das da direkt neben Eingang der Polizei.
Ja. Ja, man muss dazu sagen, jetzt in dem Gebäude des ehemaligen Kindergefängnisses ist jetzt eine Polizeistation drin,
ja,
richtig?
Ja. Die Polizei gefällt das überhaupt nicht. Und nein, den Herrn Bürgermeister, den Herrn Lehmann, gefällt das auch nicht. Aber weißt du was, das sind unsere politischen Schweine, weißt du? Über 60.000 Euro Schulden machen. Wegen Dienstfahrten, da abrechnen dann alle, den privat nutzen und das alles. Ich weiß nicht, wie der das bezahlen soll. Oder wie, oder was. Und der hat immer noch eine große Klappe. Der sagt immer noch, das ist für ihn kein Gefängnis.
Da musst du also noch mal kurz uns abholen. Was meinst du genau mit 60.000 Euro Schulden machen?
Mit Dienstwagen? Seine Dienstwagen-Affäre. Mhm. Wisst du nicht.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ist aber ganz aktuell, damit sie das jetzt so aufgedeckt haben und von ihm das Geld fordern.
Okay.
Und er weiß noch nicht, wie er das bezahlen soll. Ja, er weiß noch irgendwelche krummen Geschäfte. Jedenfalls, der Mann ist sowieso durch bei mir. Mhm. Seit ewiger Zeit ist der Bürgermeister, weißt du, da hatte ich angefangen, überhaupt zu kämpfen. Da hatte ich den angerufen. Er will damit nichts zu tun haben. Das war vor seiner Zeit, also nicht, gar nichts. Mhm. Ja? Also, so eine Leute, die kannst du vergessen. Verstehst du?
Da fällt mir gerade ein, also Roland und ich kennen uns schon ein bisschen länger, weil wir nämlich auch an diesem Mahnmal und so mit zusammengearbeitet haben und ich habe auch viele Fotos von Veranstaltungen schon mal gemacht. Ja. Da fällt mir tatsächlich eine Veranstaltung in Bad Freienwalde da auf dem Marktplatz ein.
Ja.
Da habt ihr irgendwie Konzert- und Tanzveranstaltungen und Kuchen verteilt. Und da waren ja auch teilweise ein paar Bewohner und Bewohnerinnen von Bad Freienwalde, die waren da ja nicht so ganz einverstanden,
ja,
dass ihr da sein dürft.
Ja, weil wir im Prinzip Bad Freienwalde damit konfrontieren und die wollen das alles nicht wahrhaben, dass da so eine Scheiße passiert ist, auf Deutsch gesagt. Ja?
Na, die das haben
ist,
euch.
Das ist, ja, die Brandmarken Bad Freienwalde.
Also, die haben das halt oft als gerechtfertigt angesehen, dass Jugendliche zu der Zeit damals weggesperrt wurden.
Ja, der Dreck musste weg von der Straße.
Irgendwas mussten die ja Schlimmes angestellt haben. Also, das wird schon richtig gewesen sein.
Was sollen eine Dreijährige Schlimmes angestellt haben?
Ja. Ja. Also, ich erinnere mich da an hitzige Diskussionen untereinander. Das war schon ziemlich beeindruckend, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ja dann rehabilitiert worden vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Der Mauerfall lag ja da schon fast 30 Jahre zurück. Ja. Heißt, du hast 30 Jahre lang letztlich dafür gekämpft, um Gerechtigkeit zu bekommen.
Na, 15 Jahre lang habe ich gekämpft. Weil das ja alles erst später aufgekommen ist und alles, also.
Oder bei dieser, oder sag mal, die Bundesrepublik hat ja 30 Jahre lang Zeit gehabt, von sich aus mal einzugestehen.
Ja, das dass stand da ja auch ist. Etwas im Einigungsvertrag drin, aber da hat sich ja keiner drum gekümmert. Ja.
Und dass jetzt, man sich um solche Fälle kümmern sollte,
ja,
steht das da
ja,
drin? Okay.
Und jetzt wurde eine Bundesministerin eingesetzt, Evelyn Zupke, ist Bundesministerin für Frank-Ost, gerade für so eingesperrte Sachen und alles. Und die kümmert sich dort auch sehr gut und sehr engagiert. Die war schon zweimal bei der UA, dreimal bei der UKG. Ja. Und ich sag mal, das ganze Spielchen geht weiter. Ja. Vor allem, ich bin jetzt zum Psychiater gekommen, sag mal, wegen meiner Haftschäden. Und ich hatte nicht nur einen Psychiater, dann den nächsten und dann den dritten. Und der dritte hat gesagt, okay, naja, Mann, der ist mir zu helfen, nehmen wir 50% Haftschaden. Und 70% körperliche Behinderung. Oh. Ja, das habe ich alles eingereicht und alles gemacht. Beim Versorgungsamt, also beim Amt für Versorgung Soziales in Frankfurt-Oder. Alles. Pipapo. Ja, da krieg ich doch ein Schreiben, dass ich da unter 30% bin und somit keinen Anspruch auf Geld habe. Ja, hallo, wie bitte? Ich habe 50%. Widersprüche, Young und Tete Young. Und die tun so, als wenn es uns ja nicht gibt. Gerade ein Herrn Stelter, der Chef von dort. Ich bin dort vorstellig geworden. Ich habe mit denen so eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe das beredet mit ihm. Ja, wir haben ja unsere eigenen Ärzte, die prüfen selber und das alles. Aber dass der dritte Arzt gesagt hat, wegen Retraumatisierung sollte nach Unterlagen, Aktenlage beurteilt werden. Das heißt, nach Aktenlage habe ich 50%. Mhm. Da haben sie mir plötzlich klammheimlich 30% gegeben. Sag mal, leben wir noch hier in der DDR oder was? Das ist die Frage. Mhm. Also, Hermann, wieder Vorgericht, Sozialgericht Frankfurt-Oder. Und den Haufen habe ich angezeigt. Ja. Und jetzt wollen wir mal sehen, was die Richterin dazu sagt.
Das macht ihr alles im Rahmen mit dem Verein noch oder machst du das alles alleine?
Das mache ich alles alleine.
Okay.
Weil ich bin ja schon, ich sag mal, Rechtsanwalt geworden.
Ja, mir scheint es auch so ein kleines Hobby von dir zu werden, ja?
Ja, ja. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja.
Wie ist es denn mit den anderen Vereinsmitgliedern oder mit den anderen Insassen? Sind die auch alle rehabilitiert oder werden da aktuell noch Kämpfe geführt für Entschädigung?
16 oder 17 sind schon rehabilitiert worden. Mhm. Einer, Werner Lampe, der ist noch nicht rehabilitiert worden, weil das Gericht in Cottbus für ihn zuständig ist. Er hatte damals dort beantragt und das alles. Ich weiß nicht, Cottbus tut sich damit auch noch schwer, überhaupt mit den Urteilen von Frankfurt standzuhalten.
Das klingt mir so ein bisschen danach, dass die Gerichte da auf Zeit spielen.
Ja.
Ich meine, du hast ja gesagt, im Einigungsvertrag stand schon drin, dann gab es 93, gab es die Ehrenerklärung, die auf euch zugetroffen hat. Ja. Und 2015 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das muss geregelt werden und dann zieht sich das immer so weiter. Das
sind warme Worte. Mhm. Die hören doch ja nicht da drauf, überhaupt nicht. Verstehst du, ich komme mir vor, immer noch wie in der tiefsten DDR hier. Obwohl ich hier so ein richtig schön Brummi fahre, so richtig schön US-amerikanisches Auto.
Jetzt musst du auch sagen, was es ist.
Das ist ein Ford. Was ein E350, 7,3 Liter Dieselmaschine. Ja,
Sportsman Born Free. Wir sehen hier einen riesengroßen Campingvan.
Ja.
Wir waren vorhin drinnen, da ist aber auch wirklich alles drin. Küche, Dusche, Klo, Sofa, Schlafen und in einer Länge von 7 Metern.
Ja.
Ja. 7,3 Liter, ja.
Ja. Naja, wer hat sich leisten kann?
Ja. Auf den Umweltaspekt, da gehen wir jetzt mal nicht ein.
So, aber pass auf, das Arm für Versorgung Soziales, die können sich noch frisch machen. Wenn ich denn meine 50% durch habe, ich kriege ja noch meinen Berufsschadensausgleich. Mhm.
Was hast du denn gearbeitet?
Ich war eigentlich Hilfsschlosser zu DDR-Zeit.
Weil das, also nach deinen Heimaufenthalten hast du ganz normal weitergelebt und eine Ausbildung gemacht, oder was?
Nach meinem Jugendwerkhofaufenthalt, also Jugendwerkhofaufenthalt, gab es nur Hilfsschlosser. Was anderes gab es nicht.
Durftest
und
du
so wurde
werden?
Ich auch weitergeführt in der gesamten DDR.
Weil du nichts anderes machen durftest?
Genau.
Okay.
So. Und nach der Wende, denn ging es los, habe ich sofort einen Schweißerpass nach dem anderen gemacht. Ich habe jetzt alle Schweißerpässe. Ja, alle. Außer der Unterwasserschweißer fehlt mir noch. Ja,
du musst einfach sehen, dass es unterschiedliche Schweißerpässe gibt. Aber gut.
Ja, ne, pass auf. Autogen, elektrisch, MAG und WIG. WIG Schwarzrohr und Edelstahl. Ja, Kupferpass habe ich auch. Na, sag mal, was willst du denn? Soll ich dir mal Schweißerpass zeigen? Da fällst du um sein, genau.
Jetzt machst du auf mich einen ganz zufriedenen Eindruck.
Ja.
Du bist rehabilitiert worden, du hast eine Entschädigung bekommen.
Ja.
Bist letztlich doch angekommen in diesem System. Bist du zufrieden mit dem, wie es jetzt gelaufen ist? Bist du am Ende
auch? Nee, am Ende bin ich noch nicht. Und jetzt erst recht nicht.
Welche Ziele hast du noch?
Naja, wie gesagt, die Berufsschadensausgleich. So, ich werde dann auf jeden Fall, den habe ich gestellt, Ingenieur für Schweißtechnik. Mhm. Ja, wäre ich doch früher geworden, wenn sie mich gelassen hätten.
Wir reden jetzt von einer...
Das wirkt sich dann auf die Rente aus, oder?
Ja.
Also, dass man dir einen Beruf anerkennt, den du hättest werden können.
Ja.
Ah, okay.
Das ist so, diese versteckten Dinger und Paragraphen und Dingsbums und alles. Mhm. Der Erstellter, der wird unglücklich werden. Das ist mir egal. So, den werden sie rausschmeißen. Da muss ein neuer Chef hin. Vor allem der Erstellter, der war früher Richter gewesen. Das wusstet ihr ja nicht, wa?
Nee.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat er irgendwie zu schlechte Urteile gehabt oder was weiß ich. Und dann übernimmt er da den Boss vom Amt für Versorgung Soziales. Ja, hallo? Irgendwas haut da nicht hin, oder? Leben wir hier wieder in einer Vetternwirtschaft oder wie?
Also, wie geht's denn dann mit dem Verein weiter?
Ja, na, wir werden wieder Vereinstreffen machen. Mhm. Wir werden zusehen, dass Werner Lampe auch noch zu seinem Recht kommt. Mhm. Und jeden neu Betroffenen, vor allem durch die Medien, durch die Nachrichten, wendet euch an mich. Ja, Roland Herrmann, bin der Vorsitzende, in 15517 Fürstenwalde, Langewaler Straße 7. Ja.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch ehemalige Insassen.
Aber zu Tausenden.
Zu denen ihr keinen Kontakt habt.
Ja, zu Tausenden. Mhm. Weil das muss doch verbreitet werden. Ja.
Sind die denn nach der Gründung des Vereins auf euch zugekommen und haben gesagt, hier, wir waren auch betroffen und...
Ja, und so ergibt sich das und dann durch Fragestellung das alles oder durch Unterlagen, wann warst du drin im Heim und so. Und so trifft man sich.
Das heißt, der Verein hat auch so ein bisschen zusammengebracht und konnte gemeinsam dann halt diese Rehabilitierung auch ein bisschen voranbringen?
Zum Beispiel Rita ist auch eins unserer ältesten Mitglieder. Die wohnt in Dortmund. Oh. Ja. Ja, oh. Das sind Leute, die wohnen in Flensburg.
Ja, klar.
Und hier unten in Bayern auch. Ja, da, wo die Leute hinstreut.
Und die kommen dann auch mal wieder zurück zu den Vereinstreffen, weil die wahrscheinlich hier sind, oder?
Ja, ja. Wir geben das immer rechtzeitig bekannt, wann ein Vereinstreffen ist, und dann treffen wir uns eigentlich immer zusammen. Ja. Und sogar in der Corona-Zeit. Ja, und jedes Mal mit Umarmung und ohne Masken.
Roland.
So. Nein, ja, ist da richtig.
Hast du mir die Frage schon...
Ja, den Herrn Lauterbach, der kriegt bei mir, der ist unten durch, der kriegt bald eine Anzeige wegen Volksverhetzung von mir. Ja.
Da hast du mir schon ein bisschen die Frage vorweggenommen, wie ist denn so die Stimmung, wenn ihr wieder zusammentrefft? Ich meine, du machst ja jetzt doch ein...
grandios ist die Stimmung. Sogar ein Regisseur aus Köln ist gekommen und will das sich reinziehen und will versuchen, daraus einen Film, wahrscheinlich auch eine Serie zu machen. Weiß er noch nicht. Allerdings hat er ja gesagt, das dauert noch. Bis zu 5 Jahre arbeitet man an so einem Film. Ja, okay.
Das heißt, wir werden den kleinen Roland bald auf der Leinwand sehen, oder was?
Ja, also mal so im Hintergrund als Statist.
Ich
glaube, Schauspieler einigt mich nicht. Das ist das. Ja. Aber so eine kleine Statistenrolle kriegen wir schon dahin.
Jetzt bin ich im Grunde durch mit meinen Fragen.
Ja, ja, aber wo wir gerade beim Schauspieler sind und die Leute bei YouTube sehen es ja, aber Roland trägt tatsächlich immer einen Cowboy-Hut.
Ja.
Warum?
Weil
ich kenne dich auch nicht anders. Insofern, wie ist das denn passiert?
Ich hatte damals einen Magirus Deutz, einen LKW. Und anstatt Ladefläche war ein Tabat 4500 hinten raufgeschraubt, fest, also wie ein Movemobil. Und da sind wir umhergereist und ja, den Hut habe ich mir in München gekauft. Den habe ich gesehen, der hat mir gefallen, zack, zack, mein Deckel, zack, fertig. So. Und dann hatte ich mein erstes Auto, das war ein GMC. Ja, hier das A-Team fährt so ein GMC. Mhm. Allerdings, ich hatte das mit Hochdach. Ja, exklusiv. Ja, das war mein erster schöner Ami. Ja, und naja, gut, den habe ich dann verkauft, weil ich wollte ja noch unbedingt nach Madeira. Na ja, gut, habe ich mal kurz Urlaub gemacht. Aber bin ich zurückgekommen, dann freue ich mich hinter. Ach, so einen schönen Campingwagen, irgendwie was, irgendwie so. Ja, okay. Zack, haben wir uns USK, einen Ford geholt. Ja, so einfach.
Ja. Ja. Aber es muss immer ein amerikanisches
Na
Auto
ja,
sein, oder?
Naja, sowieso.
Warum denn?
Ja, weil ich so bin.
Okay.
Krieg da meine Stiefel an.
Ja, okay, das stimmt.
Made in USA.
Ordentliche Cowboy-Stiefel.
Ja, das ist ein Pythons. Oh ja, Mann. Ist echtes Schlangenleder.
Zeig nochmal.
Aus USA, Pythons.
Okay.
Ja. Trägt wohl nicht jeder.
Das stimmt.
Ja. Also, deshalb kann ich auch den Hut aufhaben, wa? Gut, jetzt müsste noch hier Ford dran stehen.
Das stimmt allerdings. Passt nicht mehr ganz zum Auto, ja. Das ist wohl wahr.
Man muss ja auch noch Ziele im Leben haben. Ja.
Genau, genau.
Ja, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Ich fand es total spannend und aufschlussreich.
Was könnten denn Hörer, die jetzt den Podcast hören, tun, um dich, dein Anliegen, das Anliegen des Vereins oder vielleicht auch die anderen Vereinsmitglieder noch zu unterstützen?
Ja, die könnten Geld spenden. Ja, wir haben hier, ich gebe dir mal diesen Flyer damit. Da ist auch Kontonummer oben. Ein Geld spenden. Und vor allem, was wichtiger ist, die Leute, die das hier hören, die sollen das auch weiter erzählen. Und jeder Betroffene, der in Bad Freienwalde war, kann sich doch an mich wenden.
Ja, es hört sich doch nach einem vernünftigen Aufruf an.
Die ja, Links na ja,
kommen
klar.
Alle in die Shownotes.
Ja.
Ja, soll er schriftlich an mich schreiben, fertig. Und wo will es, ist auch ein Weg.
Umso größer der Verein wird, umso einfacher ist es auch, weiter für die Ziele zu kämpfen.
Genau.
In diesem Sinne, vielen Dank, Roland.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, vielen Dank.
ganz gerne bei euch beide.
War schön und spannend, ja. Und wenn es Fragen gibt, wie immer, fragen@kritiklos.de. Wir beantworten später.
Genau. Und wer noch jemanden kennt, der möglicherweise in Bad Freienwalde eingesessen hat, kann sich auch über uns sich bei uns melden und wir reichen es dann weiter.
Na klar.
Sehr schön.
Gut. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Beliebter Fehler übrigens immer.
Das ist uns beim letzten Mal passiert.
Mhm. Eine Viertelstunde ich quatsche schon keine Aufnahme haben.
Ja. Ich checke mal ein Double. Nimmt auf.
So, Achtung, Klappe.
Oh, ich bin noch gar nicht so weit, ehrlich gesagt.
Achso, das mit dem Bier, ne?
Wir können doch erstmal austrinken.
Wofür habe ich jetzt die Klappe gemacht?
Ist ja nicht so schlimm. Klappe hast du jetzt geübt.
Na gut, dann trinken wir aus und. Oh.
Ja. Nee, er überlegt, er geht nochmal pinkeln.
Lustig ist, dass der Einzige an diesem Tisch, der eine Kopfbedeckung bräuchte, keine hat.
Es kann nur sein, dass die Batterie nachher zu Ende ist. Vielleicht sollte ich die jetzt nochmal ändern.
In meiner grandiosen Zeit als Tontechniker ist mal. Wir sind fertig, ja.
Schön, ja. Danke.
Immer neue Batterien drin gemacht. Und nur eine Halbstundenveranstaltung hatten. Da haben wir schön immer die alten Batterien mitgenommen. Also die alten, in Anführungsstrichen. Weil Batterien länger halten. Und du hast nicht das Problem, du weißt nicht, wie lange die halten. Manchmal sind die dann schon runter.
Klappe. Die zweite. Nochmal checken.
Magst du dann erzählen oder soll ich erzählen?
Ist mir egal.
Ja, mir auch.
Was habe ich das letzte Mal erzählt? Ich, ne?
Hm, ich glaube, ja.
Dann machst du es heute.
Okay. Damit ich es nicht wieder durcheinander bringe, habe ich mir Fürstenwald aufgeschrieben.
So, von mir aus kann es losgehen.
Ja. Hallo Markus.
Hallo Sven.
Wo sind wir denn hier?
Nochmal.
War gut, ja?